Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über humanoide Roboter in der Fabrik und über die Frage, warum die Daten wichtiger sind als die Hardware. Wir schauen uns an, warum humanoide Roboter gerade für die Wettbewerbsfähigkeit von Fabriken super wichtig sind. Wir reden über die Wartungen an humanoide Robotik, was davon vielleicht zu optimistisch ist, zumindest heute noch, was dann die richtig spannenden Use Cases sind. Und wir reden vor allem darüber, wie Software-IT und die Daten dann auch zu Kernkompetenz für die Produktionsverantwortlichen werden und welche Rolle Datenpipelines spielen. Und wir werden am Ende auch ganz konkret darüber reden, was Werkleiter heute und jetzt schon tun können, um sich auf die humanoide Robotik sinnvoll vorzubereiten. Wir reden darüber heute mit Mladen Milicevic. Er ist Gründer und CEO von Unchained Robotics. Er steht für die Demokratisierung der Automatisierung und mit Unchained Robotics will er die industrielle Robotik einfacher, bezahlbar und skalierbarer für Unternehmen machen. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Mladen, willkommen im Podcast.
Hi Tobias, freue mich dabei zu sein.
Wenn ich mit Werkleitern, Produktionsmanagern und so weiter rede, dann merkt man humanoide Robotik ist ein großes Thema. Spätestens dann, wenn der Inhaber oder Vorstand oder wer auch immer kommt und sagt, hey, wann haben wir humanoide Roboter bei uns in den Fabriken? Aber jetzt mal abseits von dieser Managementperspektive, was denkst du, warum ist für so einen Produktionsverantwortlichen humanoide Robotik ein Thema?
Ja, mit der Fragestellung bist du nicht allein. Das kriegen wir auch immer häufiger mit, wo es dann heißt, hey, wo stehen wir denn eigentlich in der Gesamtsumme? Könnt ihr uns dabei helfen, das irgendwie ein bisschen besser zu erklären oder zu zeigen, wo wir so hinwollen? Und deswegen bin ich auch gerne heute da, das so ein bisschen von der einen Seite zu beleuchten. Wir sehen gerade extrem viele Videos im Internet, ja, wo wir ganz viel über Demos reden, über Laborumgebung und wo natürlich super viel Kritik aufkommt, zu sagen, hey, wann ist das denn eigentlich für die Industrie fertig? Was wir nicht so viel sehen, das ist halt das, was vielleicht auch noch nicht mal so viel beworben wird, ist, dass sehr viele Pilotprojekte gibt, dass sehr viele humanoide Roboter schon in den ersten Anwendungen gibt, wo Testphasen laufen, über die man vielleicht nicht so öffentlich berichtet, wie es dann vielleicht aus diesen Labordemonstrationen rauskommt. Also wir sind gerade echt an dieser Schwelle von den ersten Pilotanwendungen und von den ersten Erfahrungen hin zu, wir bringen das mal vielleicht auch in Stückzahl 1, 2, 3, 4, 5 mal in Fabriken rein für einen Dauertest, für einen Dauerablauf, für eine erste Integration. Wir sind sicherlich noch nicht bei den 1000 Robotern, die schon nächstes Jahr installiert werden. Aber wenn man die Veröffentlichungen sich anguckt und auch die Presseberichte, die gemacht werden, dann werden 1000 humanoide Roboter für die nächsten 4, 5 Jahre mal irgendwie committed. Das zeigt den ganz klaren Trend. Wir fangen gerade an, aus dem Labor in die Demo zu gehen. Da sind wir, glaube ich, heute schon. Und aus der Demo vielleicht in die erste Integration, um dann mal so einen Dauertest zu haben. Da sind wir tatsächlich und deswegen kommen so viele Fragen auf.
Ja, klar. Also die Fragen kommen, kann man schon sagen, erstmal gerade noch wegen dem Marketing-Hype, oder?
Ja, einerseits natürlich sind vereinzelte Hersteller richtig gut mit dem Marketing-Hype, ne? Und ich glaube, die reiten die Welle sehr gut und bereiten sich dann auch entsprechend auf IPOs vor, ne? Wenn man so ein bisschen irgendwie in Richtung Unitree guckt. Aber es gibt mittlerweile sehr viel Substanz, das darf man halt nicht vergessen, ne? Also für bestimmte Use Cases gibt es Substanz und daraus werden sicherlich noch mehr Themen entstehen und darauf will man wahrscheinlich als Unternehmensinhaber vorbereitet sein. Ja. Das heißt nicht an die Werksleiter, hey, wir brauchen das morgen fertig, sondern lernt mal den Umgang und was alles passieren muss, damit wir dort ankommen.
Ja, genau, darüber wollen wir heute reden. Ich meine, was ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist ja nicht nur der Punkt, wo stehen wir heute, also vielleicht noch viel Marketing, aber eben auch schon viel Test, sondern wann denkst du, wann die wirklich in den Fabriken ankommen? Also gerade jetzt, wenn wir die ersten Use Cases reden, also ist das noch so lange hin? Was ist da deine Einschätzung?
Nee, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass schon die ersten gerade in der Vorbereitung sind für die Integration und dass es eher so 2 bis 3 Jahre dauert, dass da wirklich mal produktiv was läuft. Ne? Mhm. Also mit der Geschwindigkeit, wie sich Dinge entwickeln, ist es, glaube ich, schon sehr relevant, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, damit man auch wirklich in den nächsten 1, 2 Jahren ready ist dafür.
Und warum würdest du sagen, sind humanoide Roboter überhaupt wichtig? Also kann ich nicht sagen, hier klassische Automatisierung, da geht doch super viel humanoide, brauche ich eigentlich nicht, wir nutzen ja noch nicht mal die Cobots richtig. Also wieso ist das wirtschaftlich auch eine Relevanz für einen Werkleiter oder ist es das überhaupt? Oder?
Jetzt kann man natürlich irgendwie in so ein Thema, das kann man wahrscheinlich in drei Dimensionen beleuchten, aber ich glaube mal irgendwie zwei sind wesentlich. Also der Formfaktor, ob das ein Humanoider ist, der Beine hat, oder ob das ein Semi-Humanoider ist, der dann irgendwie Rollen drunter hat, das kann wahrscheinlich je nach Use Case und nach Batterieverbrauch und so weiter wahrscheinlich optimiert werden für die Industrie. Und ich glaube, der Großteil der Industrie ist sich sogar einig, dass es auf Rollen und auf Rädern mehr Sinn macht als auf Beinen. Die Beine sind, glaube ich, eher für andere Bereiche relevant. Und dann kommt der andere Teil dazu, müssen es zwei Arme sein, oder ist es dann irgendwie, und müssen die an einem Körper dran sein? Dann glaube ich, gibt es schon sehr viele Use Cases in der Montage, in der Verpackung vielleicht von bestimmten Prozessen. Oder denken wir mal auch an Kabelbaummontage oder irgendwie solche Sachen, ne? Die hat man mit der klassischen Robotik nicht lösen können. Da sind zwei Arme von Vorteil, brauchst noch irgendwie einen dritten, kann auch sein. Also ich glaube, da geht es eher so um die feinfühligen Prozesse, vielleicht mit biegeschliffenen Teilen, die vorher nicht so gut automatisiert werden konnten. Und da macht der Formfaktor mit zwei Armen schon sehr, sehr viel Sinn, dass das koordiniert zusammen funktioniert. Aber das Grundlegende darunter, damit das koordiniert und zusammen funktioniert, das sind eigentlich die KI-Modelle, das ist die Software, die gebraucht wird, um überhaupt sowas zu betreiben. Ja, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, auf den ich eher so blicken würde.
Also würdest du sagen, bei dem ganzen Hype um humanoide Robotik ist der Formfaktor, ist die Hardware gar nicht so sehr entscheidend? Kann man das so sagen?
Ja, ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Und ich glaube, also Formfaktor, ob das jetzt zwei Cobot-Arme sind oder zwei Industrieroboterarme sind, die da irgendwie zusammenarbeiten, oder ob das dann an den humanoiden Formfaktor mit drangebracht ist, glaube ich, ist gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist tatsächlich, welche Daten nutzen wir, welche KI-Modelle nutzen wir, und bei welchem Hersteller fühlen wir uns dann am Ende des Tages irgendwie gut aufgehoben von der Preis-Leistung. Ja, das sind irgendwie die Themen, die dann am Ende rauskommen.
Ja, ich meine, was ja schon immer so ein Argument ist, ne, wir wollen ja auch den Menschen immer mehr und mehr in der Fabrik ersetzen. Und siehst du das als ein wichtiger Punkt, wenn wir über humanoide Robotik reden, dass wir sagen, okay, eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg wirklich in die Dark Factory, wo wir den Menschen nicht mehr brauchen, wo wir halt entsprechend auch die letzten Tätigkeiten automatisieren und deswegen das auch so viel Sinn macht, jemanden zu haben, der halt eben genauso wie der Mensch auch von den Proportionen und allem ist?
Das ist wahrscheinlich schon einer der Bausteine, der noch irgendwie fehlt, ich sag mal, mobile Manipulatoren zu haben, ne, die dann wirklich verlässlich arbeiten können. Und ich komme vielleicht sogar noch aus der anderen Perspektive. Wir haben uns mit sehr vielen Kunden gesprochen und mit sehr vielen Interessenten schon früher, bevor der humanoide Hype da war. Und es waren immer wieder Produkte, die so designt wurden und die dann so gefertigt wurden, dass sie für den Menschen optimiert sind. Ja? Also Montageprozesse ganz insbesondere sind sehr viel auf den menschlichen Faktor optimiert, wo wir aus der Industrierobotik gesagt hätten, also bevor ich jetzt hier irgendwie 20 Schrauben reinbekomme, um das Gehäuse zuzumachen, muss ich das Objekt viermal drehen. Ich muss eine Wendestation bauen, die irgendwie so komplex ist, dass es keinen Sinn macht. Was einfach, weil es für den Menschen einfacher war, mal eben zu flippen, drehen und, ne, immer wieder von oben zu verschrauben beispielsweise. Also um da wieder hin zurückzukommen, ja, ist das letzte Puzzleteil, an dem man arbeitet, um da wirklich zu diesen vollends Dark Factories zu kommen. Aber ich glaube auch einfach aus dem Bedarf heraus, dass wir einfach nicht mehr genug Leute finden, die in all diesen Fabriken arbeiten wollen. Da ist ersetzen immer, glaube ich, das schwierige Wort. Ich glaube, egal mit welchem Werkleiter man spricht, die sagen alle, gutes Personal zu finden, was man nicht ewig lange trainiert und was dann nicht sofort wieder die Firma verlässt, wenn man gerade auf ein Level angekommen ist, was man als sehr gut empfindet. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, was man gerade so hat.
Ja, und am Ende geht es bei Produktion immer um Wettbewerbsfähigkeit. Wie würdest du das einschätzen? Also welche Rolle spielt der humanoide Robotik, um überhaupt in, sage ich jetzt mal, im deutschsprachigen Raum wettbewerbsfähig zu produzieren?
Naja, wenn man das nur erstmal in der theoretischen, hypothetischen Welt mal bis zum Ende durchgeht und sagt, der humanoide Roboter wird so günstig, dass den eigentlich jeder betreiben kann. Und theoretisch kann jede Fabrik dann einen einsetzen, dann geht es ja nur noch darum, wettbewerbsfähig ist man dann, wenn man quasi relativ niedrige Energiekosten hat, relativ niedrige Grundstückskosten hat und wenn man sehr gute Produkte hat, die sich mit einem bestimmten Fertigungs-Know-how erst fertigen lassen. Also ich glaube, für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, glaube ich, gibt es auf die nächsten 10, 15 Jahre erstens den Riesenvorteil, dass wir, ich sag mal, alle anderen teuren Kosten, die wir sonst so haben, schon mal reduziert bekommen oder ausgeklammert bekommen, wenn wir humanoide Roboter einsetzen. bis dann nicht irgendwie der ganze Rest der Welt aufgeholt hat. Aber dafür ist es wichtig, halt auch schnell zu handeln und schnell sich diesen Vorteil zu arbeiten, damit man den ganzen Rest dahinter vielleicht auch noch irgendwie aufgeräumt bekommt.
Ja klar, wenn es nur um Energie- und Grundstückspreise geht, dann sind wir jetzt nicht unbedingt die Besten, ne? Aber wenn wir sagen, okay, wir können Personalkosten einsparen, so blöd es auch immer ist, ne? Also ja, am Ende müssen wir wettbewerbsfähig sein mit der Produktion, ne? Und dann ist dann humanoide Robotik durchaus ein Schlüssel und ich glaube, Automatisierung in Fabriken ist ja auch nicht erst ein Thema seit gestern. Ja.
Nein, absolut nicht.
Okay, ich glaube, wir haben es so grundsätzlich ein bisschen eingeordnet und ich fand jetzt schon spannend, was du gesagt hast, dass das Thema eigentlich viel mehr die Software, die IT sind und weniger das Thema Hardware. Würdest du das allgemein für die Robotik und speziell für die humanoide Robotik sagen, dass wir uns eben viel mehr mit dieser IT beschäftigen müssen?
Also ich zoome immer gerne mal so einen Schritt raus und sage, und das hört man ja von vielen Roboterherstellern auch, wir haben das Zeitalter der Robotik 1.0 irgendwie so durchlebt und so durcharbeitet, dass wir uns so einem gewissen Plateau nähern. Ne? Also so einen Roboter in einer gewissen Roboterprogrammiersprache zu programmieren und dazu noch irgendwie eine Steuerungstechnik und so weiter, alles in so einer Skriptsprache, if this, then that. Das ist etwas, das haben wir, glaube ich, so bis zum Letzten ausgereizt und da haben sich auch viele Fabrikleiter schon so aufgestellt, dass sie ihre eigenen Programmierer haben, ihre eigenen SPS-Programmierer haben, vielleicht eine kleine eigene Automatisierungsabteilung, in der man Mechanik, Elektrik und irgendwie die Programmierung im klassischen Sinne gut versteht. Ne? Also da sind wir in so einem Plateau angekommen und das können wir so weiterführen, das ist alles gut, aber so maximale Effizienzen holen wir da nicht mehr raus. Deswegen bewegen wir uns gerade eigentlich eher zu dieser Robotik 2.0, ne? Also in so einer S-Kurve nochmal so einen ganz großen Schwenk nach oben, nämlich wir benutzen KI-Modelle und bevor wir da zu technisch tief absteigen, ne? Aber ähnliches Konstrukt wie mit den ganzen ChatGPTs und Clouds und so weiter, nur halt in der Kombination zwischen Bildverarbeitung, also Video, Vision, in Kombination mit Language und Action, ja, also Vision, Language, Action Modelle. Also wir sehen etwas über eine Kamera, wir übersetzen das in eine Aufgabe und können das dann tatsächlich ausführen. Das sind so Modelle, die da gerade entwickelt werden. Und die arbeiten ganz anders. Die arbeiten nicht mit klassischer Programmierung, die arbeiten ganz wenig mit If-This-Then-That-Schleifen. Sie arbeiten eigentlich mit riesigen Datenpipelines, die man sich aufbauen muss, wo man Bewegungen, Abläufe quasi auf Video aufnimmt, um das dann quasi dem Roboter als Lernfaktor zur Verfügung zu stellen. Also so wie man sich jetzt irgendwie dich oder mich vorstellen muss, der sich stundenlang auf YouTube irgendwelche Tennismatches anguckt, um dann irgendwie zu lernen, wie man gut Tennis spielt. Nur, dass es bei einem Roboter richtig gut funktioniert, dass man quasi daraus eine bessere Hand-Auge-Koordination hinbekommt und dass es bei uns vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Ne? aber es liegt auch daran, dass man vielleicht nochmal ein paar extra Daten sammeln muss, aber ich glaube, da kommen wir gleich hin.
Ja, ja, genau.
Kernaussage ist so, wir arbeiten jetzt mit irgendwie Netzen und neuronalen Netzen und jetzt müssen wir irgendwie lernen, wie füttern wir die eigentlich, damit die besser werden. Ja? Das ist eigentlich ein ganz neues Ding, was wir lernen müssen in der Fabrik.
Ja, das heißt, als Werkleiter muss ich mich deutlich mehr mit dem Thema Daten und IT beschäftigen, ja, noch mehr wie bisher. Ich meine, da ist es auch spannend, dass man sich natürlich mit Daten auch immer in einer gewissen Weise abhängig macht. Ne? Also weil diese Roboter kommen ja schon mit ihren eigenen KI-Modellen. Oder wie siehst du das? Also ja, letztendlich ist ja, wenn du sagst, naja, die Hardware wird immer weniger wichtig, wichtiger wird immer mehr die Software, dann heißt es ja andersrum ja auch für die Anbieter, dass der Hauptfokus, und so nehme ich das auch wahr, eben darin liegt jetzt die Roboter zu trainieren und entsprechend gut auszustatten mit einem guten Gehirn, ja, um das jetzt mal in die menschliche Sprache zu übertragen. Und dann ist das ja am Ende auch ein Hauptentscheidungskriterium, welchen humanoiden Roboter hole ich mir ins Haus, wie gut ist der trainiert,
ja. Ja, genau. Also und das ist vielleicht noch eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Man hat die Erwartungshaltung, da kommt so ein humanoider Roboter in der Box und dann machen wir den an und dann steht der auf und dann kann er irgendwie funktionieren. Und in vielen Fällen stellen wir sogar fest, oh, der kann ja nicht mal alleine stehen.
Ja, okay, aber dann ist die grundlegende Erwartungshaltung auch nicht erfüllt, muss man ja auch ehrlich sagen.
Das ist natürlich
aber,
so. Das
aber
ist
die Erwartung so. Ist schon, dass ich ihm vielleicht erkläre, mach jetzt das und das und dann macht er das. Ne? Also so, ich muss es ihm vielleicht erklären und dann
Und das gibt sogar das Marketing ja zum Teil her, ne? Also man sagt, hey, unsere Roboter kommen irgendwie vortrainiert und die kannst du irgendwie mit wenigen Intervallen, indem wir 500 Mal zeigen, was der Roboter zu tun hat, kann er das danach selber übernehmen. Das ist ja das Marketing, was man da irgendwie macht. Und das ist nicht ganz weit weg, aber das ist auch wahrscheinlich eine Vision, die man noch hat. Und bevor wir irgendwie dem Roboter nochmal 500 Mal live vorzeigen, was wir tun wollen, sollten wir wahrscheinlich darüber nachdenken, wie sammeln wir unsere eigenen Datenpipelines, um das vielleicht direkt drauf zu spielen, damit er dann quasi das, ich sag mal, Werksbrain bekommt, mit dem er dann weiterarbeiten soll. Ich glaube, das Beispiel, worüber wir mal so ein bisschen gesprochen haben, ist, ja, wir bekommen ja heute auch so ein ChatGPT out of the box fertig. Und wenn wir da was reinschmeißen, dann bekommen wir auch ein gutes Ergebnis, zum Teil auch ein sehr gutes Ergebnis. Aber wenn wir unseren persönlichen Touch da drin haben wollen, ja, wenn wir irgendwie möchten, dass der E-Mails formuliert genauso, wie wir das formulieren würden, oder wenn wir wollen, dass da bestimmte Beiträge oder Inhalte geschrieben werden, ganz genau so, wie wir uns das vorstellen, dann erreichen wir das Level noch nicht. Und dafür brauchen wir Trainingsdaten, brauchen wir Kontextdaten, damit wir irgendwie das Modell so füttern können, dass es so handelt und so denkt und so schreibt, wie wir das wollen. Übersetzt auf den Roboter bedeutet das, wenn wir eine klare Montageanleitung haben für gewisse Produkte oder wenn wir einen gewissen Weg haben, wie wir so einen Kabelbaum zum Beispiel montieren, dann wollen wir das auch ganz klar als Beschreibung, als Inhalt, als Wissen so auf den Roboter transferieren können, dass der dann auch bitte den Kabelbaum so montiert, wie wir das jetzt hier brauchen für diesen Kunden, für dieses Produkt und nicht wie ein Kabelbaum von Hersteller XYZ gemacht wird. Ja. Und ich glaube, diese Transferleistung, was muss man als Datenpaket dem Roboter übertragen, damit er das machen kann? Das ist, glaube ich, das, was wir alle lernen müssen. Denn das wird er nicht out of the box immer sofort perfekt mitbringen.
Cool, ich meine, wir reden jetzt über eine breite Range, ne? So, du, das eine, ich erwarte, er kann stehen und selbst das klappt vielleicht noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und das andere ist jetzt Kabelbaummontage mit biegeschlaffen Teilen, wo wir sagen, okay, das ist super komplex und da ist bis jetzt jede Automatisierung gescheitert. Also, ich glaube, wichtig ist erstmal, wir dürfen weder das eine noch das andere für gegeben sehen, ja. Und diese Erwartung, die wir bei ChatGPT jetzt antrainiert bekommen haben, ja, das funktioniert schon sehr, sehr gut, ist bei der humanoiden Robotik zum Start auf jeden Fall noch nicht so, ne? Das wird vielleicht irgendwann mal so sein, aber jetzt zumindest mal die ersten Jahre, das glaube ich, kann man schon so sagen, ne? Werde ich vielleicht grundlegendste Fähigkeiten out of the box haben, aber halt eben auch nicht mehr.
Ja, ich meine, aber und dann muss man nochmal den Geschwindigkeitsfaktor dazu rechnen. Also nehmen wir ChatGPT oder nehmen wir Claude und dann vielleicht auch Claude Code als Produkt. Wie viel Softwarecode hat man sich vor 2 Jahren schon automatisch generieren lassen, der sofort funktionsfähig war? Ja. Und wie viel Softwarecode kann man heute schon generieren, der sofort funktionsfähig ist?
Code schreiben konnte er von Anfang an, ne? So.
Ja, konnte er von Anfang an, aber dann hat er halluziniert genau. Und dann hast du irgendwie Funktionen drin gehabt und gesagt, ups. Ja, so, und das musst du dir natürlich so vorstellen. Das ist gerade die Phase, in der wir bei den Humanoiden stecken. Das wird jetzt immer noch passieren und dann gibt's auch bestimmte Context-Windows, ja. Also wer sich vielleicht mit ChatGPT und Co. vor 2-3 Jahren auseinandergesetzt hat, der hat dann gesagt, nachdem ich irgendwie 10-mal was eingegeben habe, hat er plötzlich vergessen, worüber wir hier eigentlich reden. Das gleiche Problem haben wir in der Robotik auch. Das heißt, wenn wir da irgendwie ein Limit von 10, 15, 20 Sekunden überschreiten, dann kommen wir zu dem Punkt, dass der Roboter dann auch wieder irgendwie erstmal feststellen muss, oh, was ist denn hier eigentlich meine Aufgabe? Ja, der verliert den Kontext aufgrund der riesigen Datenmenge. Also viel Video-Input, viel Bearbeitungs-Output. Also das ist die Phase, wo wir jetzt sind. Aber wenn man schaut, was man so in 2-3 Jahren irgendwie an Fortschritten sieht, dann muss man quasi jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man weiß, was in 2 Jahren wirklich funktioniert in der Fabrik.
Aber das heißt andersrum, am Anfang werden es auch eher so kleine, kleinteilige Aufgaben sein, die man so einem Humanoid-Roboter geben kann. Und später wird es dann auch komplexere, längere Aufgaben, längerzyklischere Aufgaben sein, die man auch geben kann, ohne dass der jetzt gleich vergisst, was seine Aufgabe ist, ja.
Und dafür gibt es, glaube ich, ein perfektes Beispiel. Also irgendwie als wir mal vor 1-2 Wochen gesprochen haben, war das ja noch nicht so. Aber letzte Woche gab es ja den Livestream von der Firma Figure AI. Und die haben ja jetzt mehrere Tage Livestreams gezeigt von ihren Robotern. Und was sie gemacht haben ist, die haben quasi einen Infeed gehabt an unterschiedlichen Päckchen, wie in so einem Logistikzentrum, ne, wo dann irgendwie ganz viele Päckchen, Tüten, kleine Kartons und so weiter ankommen. Und diese Kartons kamen quasi von rechts eingespielt, also jetzt für alle, die nur zuhören und nicht das Video sehen, ne? Von rechts kommen die irgendwie eingespült, dann siehst du da irgendwie, wie er den Karton hochnimmt, sieht das Versandetikett und dreht das Paket so, dass das Etikett nach unten gerichtet wird und legt es dann auf ein Förderband, ne? Und hat eigentlich sich nur darum gekümmert, dass die Pakete richtig orientiert von dem Infeed weitergeführt werden auf ein Förderband. Und das hat der Roboter nicht 20, 30 Sekunden am Stück gemacht, sondern ganze 8 Stunden, ganze 10 Stunden.
Aber
am
halt
Stück.
Eine simple Tätigkeit, ne? Kein komplexen Montageschritt mit irgendwie 10 Schritten oder so, ja.
Was technisch eigentlich dahinter passiert, und um das vielleicht mal so ein bisschen überspitzt darzustellen, ist, der Roboter hat wirklich nur so ein Context-Window von 20, 30 Sekunden. Genau, das heißt, genau. Er stand da und nach 20 Sekunden hat er wie ein Goldfisch gedacht, oh, wo bin ich? Ach, da ist ein Paket. Ja, das Paket soll ich wahrscheinlich so nehmen, umdrehen richtig, und auf genau. Die andere Seite rüberlegen. Ja, so funktioniert das gerade. Und deswegen ist eine beeindruckende Demo, wenn man sieht, okay, man kann schon irgendwie monotone Arbeit 8 Stunden am Stück machen, solange sie sich wirklich sehr, sehr stark wiederholt.
Ja, schönes Beispiel. Also das ist gleich ein guter Punkt, mal jetzt auch nochmal mehr über die Use Cases zu reden, weil wir haben jetzt da schon über das ganz komplexen Use Case geredet. Du hast jetzt beschrieben, was man heute oft in diesen Videos sieht, im Päckchen von links nach rechts, wo man denkt, okay, das kann auch eine Fördertechnik. Also, was sind Aufgaben, wo du sagst, das sind humanoide Roboter heute schon geeignet oder zum Start geeignet? Also die sich vielleicht als erstes so anbieten würden in der Fabrik?
Ja, also wir kommen eigentlich wieder zu dem Ursprung der Robotik zurück. Es geht ja immer um diese 3Ds, Dirty, Dull and Dangerous. Und insbesondere das Dull in der Mitte, also eine Aufgabe, die sehr monoton ist, sehr wiederholend, ohne irgendwie große Variation, aber aufgrund der Komplexität der unterschiedlichen SKUs oder der Formfaktoren, wo du nicht immer nur einen Roboterarm gebrauchen kannst, sondern vielleicht zwei und wo du vielleicht nicht mit Sauggreifern arbeitest, sondern eher mit Fingern. Ja, also auf solche Use Cases müssen wir irgendwie schauen. Deswegen sehr, sehr viel in der Intralogistik, also sehr viel in Logistikzentren quasi gearbeitet, wo man sagt, okay, es gibt echt unterschiedliche Formen von Päckchen und wenn ich das alles in einer If-This-Then-That-Logik durchdenken muss, habe ich so einen riesen Entscheidungsbaum, dann will ich doch lieber versuchen, eine KI zu trainieren und zwei Arme zu trainieren, dass sie irgendwie diese Päckchen greifen, umdrehen und irgendwo ablegen. Ja. Ne? Und deswegen ist dieser Bereich zum Beispiel sehr, 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 sehr gerne gesehen. Und wir haben andere Kunden schon gehabt, mit denen wir gearbeitet haben, die zum Beispiel Lego-Teile sortiert haben. Ne? Also okay. Es gibt normalerweise eine riesige Lego-Teil-Sortiermaschine, die super teuer ist. Aber es gibt halt auch irgendwie Dienstleister, die eben für wahrscheinlich ein paar Euro das Lego Ninjago-Päckchen für dich verpacken. Ne? Und die stehen an so einem Förderband und die schmeißen immer so einen Kopf auf so ein Förderband. Und dann die andere Person daneben die Beine aufs Förderband. Ne? Also ich glaube, so diese monotonen Arbeiten, und da kenne ich nicht jede Fabrik auswendig, aber da werden viele Fabrikleiter sitzen und sagen, Mensch, das ist irgendwas so monotones, ich frage mich, wie die Leute das immer wieder hinkriegen. Genau solche Aufgaben sollte man als erstes im Blick nehmen, weil das, was vielleicht vorher nicht so gut lösbar war, nämlich mit ganz vielen unterschiedlichen Produkten in diesen monotonen Aufgaben umzugehen, das kriegt man jetzt wahrscheinlich besser gelöst.
Ja, also der Umgang mit der Komplexität, was ja wirklich eine große Herausforderung ist in vielen Fabriken, ja, das sprichst du da an. Ich meine, auf der anderen Seite sehe ich aber, also klar, humanoide Roboter ist da super, irgendwie so eine stupide Tätigkeit dann zu automatisieren, dass es kein Mensch mehr machen muss. Aber wenn wir so auf das Thema Präzision und Geschwindigkeit wenn wir uns das anschauen, da sind humanoide Roboter ja noch nicht gut. Also das ist ja gerade auch, wenn du sagst, jetzt so ein kleines Teil zu greifen oder wenn es darum geht, eben an so einer Linie zu stehen und mit einer hohen Taktzeit, da hätte ich jetzt spontan gesagt, da gibt es wahrscheinlich dann bessere Lösungen oder zumindest kommen da die humanoiden Roboter heute an die Grenzen. Wie schätzt du das ein?
Ja, natürlich. Du kannst natürlich sehr stark auf Präzision und Geschwindigkeit optimieren, solange du nicht immer wieder große Wechsel da drin hast. Ne? Also wir haben immer dieses Problem. Ich glaube, humanoide Robotik oder das, was da drunter passiert mit den KI-Modellen, das befähigt gerade einen riesen Schmerzpunkt, den wir in den Fabriken haben, nämlich High Mix, Low Volume zu automatisieren. Und umso mehr Mix drin ist, umso mehr Veränderung drin ist, umso häufiger sich Dinge ändern, desto besser ist es eigentlich geeignet für diese Modelle.
Und je weniger Volume nicht, auch, ne? Also ich glaube, das muss man dann auch wieder dazu sagen.
Genau. Wenn du also für 1 Million Stück irgendwie starr programmieren kannst, super, ne, dann rechnet sich das wieder. Aber wenn du halt immer wieder wechselnd Dinge dabei hast und dein Datenset einfach nur groß aufbauen musst, dann rechnet sich das. Und das ist Schritt heute natürlich nicht die super präziseste Aufgabe. Da sind wir uns völlig einig. Aber nochmal, ne, denken wir das Ganze irgendwie 2, 3 Schritte weiter, dann reden wir schon über Montageaufgaben. Wir haben sehr viele Unternehmen, die sich sehr viel damit beschäftigen, wie Elektronikmontage stattfindet. Ich glaube, ein Riesen-Pain auch aus dem Silicon Valley und den anderen Bereichen ist Serverbau und muss das alles irgendwie immer quasi mit dem Industrieroboter gemacht werden. Da können wir da nicht auch humanoide Robotik einsetzen oder zumindest die KI-Modelle dafür verwenden, möglichst viel, möglichst schnell davon zusammenzubauen, damit wir wieder mehr Rechenkapazität haben. Also solche Dinge werden das beschleunigen, dass wir hier dann immer präziser werden.
Ja, Ja, ich glaube, das ist ja auch am Ende der spannendere Use Case, ne? Also wenn wir jetzt sagen, diese Logistiktätigkeiten, damit wir jetzt anfangen, das sind ja aber die Sachen, die sich auch noch vergleichsweise leicht klassisch in Anführungszeichen automatisieren lassen. Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Lösungen. Und wo ich jetzt ja auch noch vergleichsweise leicht Mitarbeiter finde, ja. Vielleicht auch nicht gut, aber die sind zumindest da nicht ganz so teuer, ja. Richtig spannend wird es ja dann, wenn wir wirklich in der manuellen Montage sind, wo, auch wenn ich jetzt an der automobile Endmontage denke, ja heute wirklich der absolute Großteil manuell noch ist und wirklich aufwendig und teuer ist, wo dann die Facharbeiter stehen, ja, hochbezahlt oft. Und wenn wir Richtung Maschinenbau gehen mit noch komplexeren Tätigkeiten, dann wird es ja noch extremer, ja. Also wie würdest du solche Tätigkeiten einschätzen? Sind es am Ende dann auch gute Tätigkeiten für humanoide Roboter, wenn wir das zu Ende denken?
Ja, ich sehe das, also so gesehen, das Endgame in der Montage, ne? Also ich glaube, das, wo wir Produktentwicklung betrieben haben, dass ein Mensch das irgendwie super montieren kann. Also stell dir vor, du hast so einen Zyklus, ne? Wieder als Unternehmen gedacht. Bis das Unternehmen die Produktentwicklung umstellt und die Fertigung umstellt, dass diese Produkte nicht mehr nur für die Montage für den Menschen gedacht sind, sondern für klassische industrielle Automatisierung, durchläufst du schon mal so einen Zyklus von 3 Jahren oder mehr, ne? Wenn du das zukünftig eben schnell umswitchen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier irgendwie eine hybride Montagelinie, wo teilweise Mensch, teilweise Humanoide arbeitet, dann ist das doch der Best Case, an dem man arbeiten kann, bis man dann vielleicht sogar irgendwie voll humanoid arbeitet oder vollautomatisiert arbeitet. Also da ist, glaube ich, für die Fabrik auf jeden Fall das Zielbild, da muss es eigentlich hin, da wird ein Großteil der Wertschöpfung stattfinden.
Ja, dann wird es richtig interessant. Also das ist, ich glaube, wenn wir in den Bereich kommen, dann kommt keiner mehr um humanoide Roboter mehr drumherum.
Ja.
Was ich mir da immer so ein bisschen als Frage stelle, bevor wir jetzt nochmal konkreter auch auf das Thema Daten kommen, ist so ein bisschen die Rolle, die wir da als Europa spielen, weil alles das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Die ganz großen Player, die sind nicht in Deutschland, die sind nicht in Europa. Ja? Also wir haben zwar auch welche, die entsprechend versuchen, da mitzuspielen, ja, ich weiß. Wenn wir jetzt einfach auf die schiere Anzahl in China und Asien gucken oder auch an die Player in den USA, dann wirkt es ja schon so ein bisschen so, dass wir im deutschsprachigen Raum uns da schwer tun mit dem Thema humanoide Robotik. Wie schätzt du das ein? Haben wir da überhaupt eine Chance mitzureden? Oder geht es am Ende dann mehr um die Anwendung?
Ja, und ich glaube, da hast du schon das wichtige Schlagwort vorweggenommen. Es geht schlussendlich um die Anwendung. Ich glaube, heute kann ein Unitree eine große Anzahl an Robotern verkaufen, die dann am Ende des Tages eher mehr für den Entertainment-Sektor gedacht sind, als dass sie für die Fabrik gedacht sind. Ja, das
würdest
muss man auch
sagen.
Ja. Also für die Forschung und Entertainment, also Forschung dürfen wir gerne
für alle, die zeigen wollen, dass sie einen humanoiden Roboter haben. Ja, so.
Die machen es ja selber. Ihr Marketing basiert ja darauf, dass sie riesige Kung-Fu-Shows machen und tanzende Roboter und so weiter, ja, um einfach diese Ability der Hardware zu zeigen. Aber es zeigt ja noch kein bisschen irgendwie, ich sag mal, den inhaltlichen, die Fähigkeit eines Roboters, jetzt wertschöpfende Arbeit zu verrichten. Ne? Also jetzt nicht, um zu sagen, Entertainment ist nicht wertschöpfend, aber du weißt, was ich sagen
will. Total.
Ne? Im Blick auf eine Fabrik.
Alleine, wie viele Firmen einfach einen gerade haben wollen, ich meine, das ist auch ein attraktiver Markt.
Ja, so. Und das ist super. Und ich glaube, das hilft denen natürlich, irgendwie eine riesige Stückzahl aufzubauen und dann wieder die Kosten runterzuschrauben, um den nächstbesten Humanoiden rauszubringen, der dann vielleicht mehr Industriefähigkeit mitbringt im Sinne einer Traglast und Leistungsfähigkeit und so weiter auf der Hardware-Seite und dann auf der anderen Seite auch irgendwie auf der Software-Seite. Ne? Und ich glaube, das machen die sehr schlau und das machen die sehr gut. Also wenn wir so ein paar oder wenn man diesen Robotik-Spezialisten wie Christensen aus den USA irgendwie glaubt, die auch die Regierung beraten, dann teilen die ja irgendwie die Welt in 3 Bereiche auf. Und China ist super in der Hardware mit der Supply Chain, also das, was da in Wertschöpfung in diesem Land steckt und die Art und Weise, wie sie bauen und was sie machen und welcher Geschwindigkeit ist eigentlich atemberaubend. Ne? Yes. Und dann guckst du auf die USA und dann siehst du, wie schnell sich die KI-Modelle entwickeln, also diese Foundation-Modelle, wie so ein KI-Modell überdenkt und arbeitet und so weiter, ne? Die absolute Grundlage dafür und in welcher atemberaubenden Geschwindigkeit sich das in den USA entwickelt. dann sagst du, okay, dann ist das wahrscheinlich eher das, wo die USA super stark sein wird. Und dann fragst du, was ist die Rolle von Europa? Und wenn du den Amerikaner fragst, dann sagt er ja in der Regulation, ja, Sicherheitsrichtlinie, wie wird so ein Roboter eingesetzt am Final?
Robotik aber auch nicht unwichtig, ne? Muss man auch jetzt mal kurz festhalten. Ne? Also
nicht unwichtig, aber ich glaube, das ist nur ein Teilbereich eigentlich dessen, was man eigentlich sagen muss, wo die große Stärke ist von Europa, ist nämlich das Applikations-Know-how. Mhm. Ja? Ein Teil einer Applikation ist, wie betreibe ich das sicher? Aber ein anderer Teil der Applikation ist, okay, wie bringe ich quasi unser strukturiertes Wissen, unsere Art und Weise, wie wir fertigen, wie wir vielleicht Lean-Management betreiben und so weiter. Wie kriegen wir solche Themen auch mit auf einen Roboter übertragen? Was davon muss digitalisiert werden? Was ist nur für einen Menschen gedacht? Was ist dann für einen humanoiden Roboter gedacht? Wie baue ich das jetzt am effizientesten und am besten? Und welche Daten muss ich dafür generieren, um diesen Roboter dann wirklich in diese Applikation zu bringen? Diese Fragen, da müssen wir jetzt quasi die Geschwindigkeit draufbringen, weil eine gewisse Grundlage für die anderen Themen liefern uns halt die anderen Länder geradezu. Das heißt, wir können vollen Fokus auf die Applikation legen.
Also bei uns geht es dann weniger um die AI selbst oder die Hardware, sondern die Frage, wie kann ich das jetzt produktiv nutzen und wie kann ich das vor allem in meiner Domäne, in meinem Fertigungskontext, in meiner Fabrik oder auch übergreifend in meiner Industrie dann auch gewinnbringend nutzen, oder? Weil das darf man ja ruhig auch ein bisschen größer denken und nicht gleich nur einmal auf die einzelne Fabrik runtergedacht.
Ja, also so opportunistisch gesprochen, ne? Also wenn ich wirklich einen relativ schnellen ROI haben will, eine Amortisation haben will, als Industrieland, dann sage ich, okay, ich kaufe gewisse Technologien zu und das ist dann vielleicht das Modell und das ist vielleicht der Körper. Mhm. Aber das Wesentliche, die Daten und wie ich das Modell trainiere und wie ich das betreibe und wie ich das dann dazu bringe, dass es produktiv funktioniert. Das ist das Kern-Know-how, was ich habe und das ist ganz wichtiges Applikations-Know-how und das ist, glaube ich, das, was die Industrie hier lernen muss und das heißt wiederum, nicht Daten zu sammeln, die wir dann wieder anderen zur Verfügung stellen und sagen, ha, danke, dass ihr bei uns gelernt habt und jetzt dürft ihr das überall woanders anwenden.
Das ist eine große Gefahr, sondern oder?
Sondern darüber nachdenken. Wie machen wir das souverän? Ja, weil stell dir vor, das, was die meisten Unternehmen jetzt gerade erwarten, ist, naja, dann holen wir mal den Roboterhersteller mit seinem eigenen KI-Modell. Und dann lassen wir den bei uns in unserer Fabrik ein bisschen rumlaufen, ein bisschen arbeiten und er sammelt Trainingsdaten und Trainingsstunden. Naja, er ist Erzeuger der Daten, er behält die Daten dementsprechend darf er trainieren. Und dann ist
profitiert dann auch meine Wettbewerber davon. Ne? Das ist ja die Realität dann, wenn ich das so mache. Ja?
Ja, und auf der anderen Seite wollen wir keinen Protektionismus betreiben und wollen nicht irgendwie eine Technologie blockieren. Das heißt, wir müssen dann einen Weg finden, dass wir als Industrieunternehmen, dass wir lernen, wie sammeln wir Daten, wie stellen wir die zur Verfügung, wie trainieren wir selber die KI-Modelle, dass wir das für uns selber anwenden können, also so eine Art Feintuning machen können. Und wie können wir das dann innerhalb vielleicht einer souveränen Umgebung, die EU-basiert ist, dann miteinander teilen, als dass wir das komplett wieder abgeben und gar kein Recht mehr darauf haben.
Ja, sehr spannende
Sonst,
Frage.
Dann werden wir eine Datenkolonie. Ja, dann werden wir so, das ist ja die moderne Welt, ja, dann wird ja schon immer gesagt, EU wird die Datenkolonie der USA. Fantastisch, ne? Wir dürfen schön immer Daten generieren, die anderen benutzen es. So soll es natürlich nicht sein. Brauchst du zwangsläufig ein eigenes Modell, brauchst du zwangsläufig eigene Arme, ja? Das ist dann wieder so ein bisschen politisch die nächste Frage, ne? Wie sehr dürfen wir uns auf fremde Technologien verlassen? Ich glaube, jetzt in dem ersten Schritt, um überhaupt zu lernen und loszulegen, sollten wir uns erstmal mit den Daten beschäftigen.
Ja. Ich meine, spannend wäre es, wenn es eine Architektur gäbe, wo ich auch unabhängig wäre von dem, welches KI-Modell nutze ich, welche Hardware nutze ich. Ich meine, heute ist ja Hardware und KI-Modell eng miteinander verschmolzen. Oder siehst du da einen Weg, dass sich das auch trennen wird, dass ich da flexibler bin und im Zweifel auch mehr Unabhängigkeit bekomme?
Vielleicht denke ich da ein bisschen naiv, aber...
Da müssen wir eigentlich hinkommen.
Bist du schon mal von ChatGPT zu Claude gewechselt und bist du dann mal zu Gemini gewechselt?
Und wieder zurück, ja.
Und dann zu Perplexity und wieder zurück?
Ja, und im besten Fall habe ich ein Interface, wo ich das mit dem Knopfdruck machen kann in meiner Automatisierung oder sonst wo. Ne? Also das ist ja eigentlich das, wo wir auch diese Abhängigkeit ja gar nicht haben wollen, ja.
Als Softwarelösung gibt es das ja. Genau. Ne? Als Softwarelösung gibt es Unternehmen, die dir dann einfach sagen, such das Modell aus, mit dem du gerade deinen Prompt bearbeitet haben willst. Und ich glaube schon, dass und was macht das dann aus? Und wie stellst du sicher, dass jedes Modell für dich mit deinen Erwartungen gut funktioniert? Nochmal, deine eigenen kuratierten Daten. Du hast halt also quasi eine Sammlung an Daten oder an Informationen, die du dann einem Modell zur Verfügung stellst, um zu sagen, so möchte ich, dass du diese Aufgabe bearbeitest. Das ist die Art und Weise, wie ich das mache, wie ich das brauche. Nutze diesen Kontextinformationen, um mir hierzu jetzt eine Antwort zu geben. Ne? So funktioniert das ja, wenn du zwischen den Modellen wechselst. Ja. Und im übertragenen Sinne ist das dann nämlich, so betreibe ich das als Unternehmen hier, so wird bei mir montiert. Das sind die Stunden, die ich mal aufgezeichnet habe, wie man das machen soll. Hier ist übrigens nochmal Produktinformationen, Montageanweisungen und so weiter. Bitteschön, jetzt kannst du hier bei mir arbeiten. Das ist quasi deine Einarbeitung in digital mal eben rübergeschoben.
Okay, ja? Also was für Daten sind das dann konkret? Vor allem Videodaten? Oder kann ich da auch ganz klassisch meine Arbeitsanweisungen und so, wie ich sie heute für die Menschen schon habe, nutzen? Also was für Daten brauche ich da als produzierendes Unternehmen?
Ja, genau. Leider, also in der digitalen Welt am Laptop ist es so, du hast immer ganz viel Inhalt oder Daten automatisch produziert, die dir digital vorliegen. Ne? Ganz viele E-Mails und LinkedIn-Posts und keine Ahnung, was du benutzt, um zu sagen, hey, liebe KI, du sollst so klingen wie ich. Das hast du leider in der Fabrik nicht. Ne? So eine Montageanleitung, die du da für einen Menschen geschrieben hast und eine Arbeitsanweisung, die kannst du leider nicht in den Roboter einspielen und sagen, so machst du das jetzt bitte. Sondern du brauchst tatsächlich Videoaufnahmen. Ja? Das ist nichts, was man beiläufig generiert, sondern du brauchst Videoaufnahmen aus so einer egozentrischen Aufnahme, sagt man. Das heißt irgendwie von einem Menschen, von der menschlichen Perspektive mit Kamera auf dem Kopf oder in der Brille verarbeitet oder mit anderen Systemen drumherum, quasi eine Aufnahme, wie du mit den Händen quasi die Arbeit verrichtest. Mhm. Ja? Und dann reicht das für eine Vielzahl und auch für eine wachsende Anzahl an Modellen, reicht das quasi in einer 2D-Aufnahme, also heißt mit einer einfachen Kamera aus dieser Aufnahme. Es gibt aber auch Modelle und andere Systeme, die dann eher nochmal Kontextinformationen brauchen, also 3D-Koordinatensystem, in dem Radarsensoren mit auf so Handschuhen, Datenhandschuhen mit verbaut sind, dass man dann entsprechend sehen kann, wo in dieser 3D-Welt bewegst du dich, damit wir irgendwie das referenzieren können. Und dann sehr, sehr spezielle Modelle. Da gehen wir dann den nächsten Schritt weiter, arbeiten sogar mit Datenhandschuhen, die sogar Kraftmessungen mit integriert haben, um dann entsprechend diesen Physical Touch dann auch entsprechend auf den Roboter zu übertragen. Aber der Großteil der Modelle, der Großteil der Firmen konzentriert sich gerade darauf, die Modelle so effizient zu machen, dass du nur diese 2D-Videoaufnahmen aus der menschlichen Perspektive brauchst.
Also das heißt, das ist das, wie die auch selber ihre Modelle trainieren. Das heißt, wenn ich dann in Richtung Feintuning gehen will oder ins Anlernen quasi meines humanoiden Roboters in der Fabrik, dann nutze ich im Prinzip die gleichen Daten, aber dann halt ganz spezifisch für meine Abläufe, für meine Produkte, für meine Montageschritte und so weiter.
Genau. Also wenn du es in so einer großen Pipeline sehen willst, ne, und wie dann zum Beispiel die KI-Unternehmen daran arbeiten, dann sage ich immer, sind das so die drei Säulen des Lernens, von denen wir dann wahrscheinlich als Fabrikanwender dann später profitieren und nur noch ein wenig davon selber machen müssen. Ein großer Teil kommt quasi aus der Simulation, ne? Also in der Simulationswelt den Roboter durch Millionen von Szenarien zu bewegen, dass er irgendwie lernt, sich in so einer Umgebung selbst zurechtzufinden. Dann quasi die Videodaten. Ja, quasi diese egozentrischen Aufnahmen, das sind auch hunderte von Stunden, tausende von Stunden, die man da zur Verfügung stellt. Und dann ganz zum Schluss nochmal so ein gewisses Feintuning, also Teleoperation, das heißt quasi entweder mit einer 3D-Brille auf oder mit einem Joystick koordiniert, den Roboter so zu bewegen, dass er die Abläufe quasi auch mit den eigenen Sensoren und Motoren quasi selber in Anführungsstrichen spürt, also Datensets bekommt, wo das darauf nochmal referenziert wird.
Okay. Also das ist quasi so die Pipeline, wie auch die Trainings stattfinden bei den Herstellern. Und jetzt aber als Anwender, reicht mir dann das Thema Video oder muss ich eigentlich dann auch wieder alles drei machen, dass der bei mir dann in der Fabrik funktioniert? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Nein, auf keinen Fall alles drei. Also auf die Simulationswelt müssen wir uns irgendwie ein Stück weit verlassen können und dass das irgendwie einen Großteil des Lernens bringt. Ich würde behaupten, die Videodaten machen eigentlich, bringen einen so auf diese 98-99%. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie präzise müssen wir werden, wie genau müssen wir gewissen Themen werden. Dann kann es sein, dass es auch nochmal diese Teleoperation-Aufgaben gibt, also dass man das vielleicht doch nochmal in 500 Sequenzen zeigen muss. Aber das ist, glaube ich, eher schon das Expertenlevel und für die hohe Präzision. Das Videodatensammeln ist, glaube ich, das, was am meisten in der Menge gebraucht wird. Also worüber wir uns als Fabriken am meisten Gedanken machen müssen, ist, wie können wir diese Videodaten mit Kontextinformationen so viel wie möglich sammeln, damit wir uns souverän aufstellen können gegenüber diesen Modellen und den Robotern.
Okay. Was für Kontextinformationen sind dann wichtig? Meinst du jetzt gerade diese Drucksensoren, Handschuhen, was auch immer? Oder dann auch Informationen zur Qualität, zum Auftrag und so weiter, was ich im ERP, MES oder so anderen Systemen habe?
Ja, da wird es halt spannend, nämlich also Datenhandschuh und ich sag mal irgendwie über Radarsensoren gewisse dreidimensionalen Informationen zu bekommen, sind vielleicht eher die Prio 2, Prio 1 ist eher noch zu sagen, was ist das hier eigentlich für ein Auftrag, was ist das hier für ein Produkt, wo sind vielleicht noch weitere Informationen dazu, weil wir wollen ja später einen Roboter integrieren, der doch in der Linie funktioniert und wenn dann
Ja,
quasi
und der
über
auch
das
nicht jedes Produkt
ERP.
gesehen hat, ne? Also ich glaube, es ist ja nicht die Idee, dass ich jetzt jedes Produkt vorher fünfmal aufnehme, sondern der soll ja danach auch mit
Genau.
unbekannten Produkten arbeiten, aber grundsätzlich verstehen, wie die Prozesse abläufen, ne? So.
Ja, genau. Und dann kommen wir auch zu diesem Thema, warum beschäftigt SAP damit? Naja, wenn das ERP oder MES oder was auch immer dann sagt, hey, nächster Auftrag, und jetzt benutzt du die Schrauben nicht aus Box A, sondern aus Box B, dann sollst du das natürlich automatisch wissen. Und nicht irgendwie, das muss man dir jetzt nicht auch nochmal bitte beibringen, ne? Also da sind wir dann bei diesen Kontextinformationen, die ich meinte.
Ja, spannend. Das heißt, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, kann ich das nicht auch machen lassen? Also ist es jetzt wirklich Aufgabe von so einem Werk? Weil ich meine, wir haben ganz am Anfang drüber geredet, ich darf nicht davon ausgehen, da kommt fertig trainiert für meine Tätigkeiten. Aber die Frage ist ja schon, muss ich mich jetzt wirklich als produzierendes Unternehmen mit sowas beschäftigen? Das klingt sehr aufwendig.
Ja, super aufwendig, super aufwendig. Ich glaube, die produzierenden Unternehmen, die sich für die Zukunft aufstellen wollen, die müssen sich damit auseinandersetzen. Und es gibt dann sicherlich viele, die da irgendwie drauf warten werden. Und ja, klar, du kannst ja auch irgendwie Datensets einkaufen. Das, was ich in China gesehen habe, ist, dass erstens China hat das für sich natürlich sehr klar verstanden, dass Daten ein Bottleneck sind. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben natürlich auch dafür Förderungen aufgebaut und sie stellen Unternehmen von humanoiden Robotern, stellen sie Fabriken zur Verfügung. Data Factories wird das auch so schön genannt. Das sind 12.000 Quadratmeter zum Beispiel. Eine leere Halle, wo dann so Parzellen reingebaut werden. Und in diesen Parzellen, also wie in so einem amerikanischen Office-Charakter, ne? Diese kleinen Kacheln, wo dann so irgendwie die Wände irgendwie auf 2 Meter hochgezogen sind, aber in dem Fall. Und dann sind da 17 Kameras installiert. Und die 17 Kameras nehmen nicht nur quasi diese egozentrische Aufnahme auf, sondern auch den Menschen von außen, ne? Weil es so ein paar mehr Lernmethoden gibt. Und die filmen diesen Menschen dann den ganzen Tag bei der Aufgabe, die man dann beauftragt, ja. Ob das dann T-Shirt
Also
sortieren
das macht
ist
der
oder
Mensch
irgendwie.
einfach nur, um Daten zu generieren für den Roboter nachher, oder? Verstanden.
Ja, es ist eine Datenfabrik,
Ja,
genau. Der
krass.
Mensch wird gefilmt, um quasi Daten für den Roboter zu generieren. Und das machen die für sich selbst, aber sie verkaufen auch diese Datensets und dann variiert das, ne, von einer einzelnen Sequenz. Also ich nehme Produkt A, mache 3 Schrauben rein und lege es wieder weg. Eine Sequenz, $30, $50, kommt darauf an, ne, mit wem man so spricht. Oder halt zu einem Pauschalsatz und dann bekommt man aber weniger Daten für $30 oder $50 die Minute.
Ah,
Ja,
krass.
also das sind so Preise, die so kursieren, ja, ohne dass das jetzt irgendwie alles 100% bestätigen kann immer. Aber das wird einem so genannt. Und wenn man sich dann vorstellt, man braucht eigentlich Millionen an Stunden oder Millionen an Minuten, sagen wir es lieber so rum, dann kann man sich ausrechnen, was der ganze Spaß kostet, wenn man es quasi
Ja
kauft.
gut, und es ist ja wirklich das eigene Prozess-Know-how, das will man ja ungern da aus der Hand geben. Also klar, wenn ich sage, das macht ein Dienstleister für mich, aber ja, ich glaube bei den Preisen merkt man, glaube ich, schnell, da muss man sich überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, das wirklich auch als Know-how im eigenen Unternehmen zu halten. Ja.
Ja, so, und für mich so einfach, also vielleicht einfach dann die Frage, okay, muss ich als Fabrik dann irgendwie diese Millionen an Stunden oder Minuten irgendwie selber sammeln? Oder kommen wir nicht irgendwann mal zu dem Punkt, dass ich den Roboter auspacken kann? Ich demonstriere das über Teleoperation 5-mal und dann kann er das alles. Der Weg dahin,
Ist die Frage, wie lange ich dann
der
warten
kann ein
muss,
bisschen länger
ne?
dauern.
Also.
Genau. Und ich weiß nicht, wie viel Wettbewerbsvorteil man verliert auf dem Weg dorthin.
Ja.
Und wie viel man sich am Ende des Tages auf die fertigen Modelle quasi verlassen möchte oder wie viel man nicht vielleicht selber beisteuern möchte, damit man sicherstellen kann, dass auch wirklich so produktiv gearbeitet wird, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, wenn man 99,9% Verlässlichkeit und Produktivität von einem Humanoiden irgendwann erwarten möchte, dann muss man halt auch entsprechend ein bisschen Know-how da reinstecken oder darauf hoffen, dass es genug Partner gibt, die dann ausreichend Zeit haben, das für einen zu machen.
Gibt es Initiativen in Europa zu sagen, hey, wir bauen unser eigenen Dataset auf, um da auch das Know-how und Wettbewerbsfähigkeit gerade in dem Bereich zu bekommen? Oder zu halten auch, weil das wäre doch eigentlich was Cooles zu sagen, hey, wir arbeiten dran, eben gerade KI und Hardware zu trennen, eigene Daten zu haben, die wir nutzen können, die für uns super sind. Also das wäre ja eigentlich so ein bisschen eine logische Konsequenz, an genau sowas zu arbeiten.
Ich glaube, unter unterschiedlichen Deckmanteln wird das immer wieder diskutiert und das ist das, wo wir immer wieder in Deutschland und Europa landen. Wir diskutieren, aber machen nicht.
Das ist das andere Problem, ne? Vor allem, wenn man dann 10 Partner braucht, um sowas dann umzusetzen, weil,
Und vielleicht reicht es ja auch nur mit 2 anzufangen, ne? Also, das ist so immer das ist das Thema. Also, und das, ja, also, einmal machen. Und dann später feststellen, dass es dann vielleicht doch mehr Partner braucht, ist ja gut. Aber loslegen ist, glaube ich, das Wesentliche. Also ich glaube, es gibt mehrere Initiativen, die es diskutieren und besprechen. Ich glaube noch nicht, dass so viele Datenmengen zur Verfügung stehen. Wir sehen in den USA, dass es Unternehmen gibt, die sich damit auf Open-Source-Basis zum Beispiel beschäftigen und sagen, okay, wir haben selber Datensets aufgebaut, die stellen wir auch als Open-Source zur Verfügung und dann will man über andere Lizenzmodelle verdienen. Man sieht in China, dass Unternehmen zumindest pro forma Open-Source-Daten zur Verfügung stellen, aber natürlich alles nur ein Mini-Anteil von dem, was sie eigentlich wirklich haben, ne? Um irgendwie mal zu sagen, hey, wir befähigen Forschungsinstitute mal mit kleinen Datensets von uns auch mal selber weiter zu forschen, um zu gucken, was dabei rauskommt. Ne? Also ich glaube, wir brauchen eine eigene, ich will nicht Initiative nennen, weil es klingt mir wieder zu politisch, zu aufwendig. Ich glaube, wir brauchen auch ein Unternehmen, das einfach mal sich ganz konkret dafür einsetzt und vielleicht erstmal selber loslegt und das zur Verfügung stellt. Neura und die TU München, die haben ja ein Robo-Gym eröffnet. Also bei uns nennt man das dann Robo-Gym und nicht irgendwie Data Factory, wo dann Daten gesammelt werden sollen. Vielleicht können sich da sehr viele Studierende engagieren. Vielleicht kriegen wir das aus der Forschung heraus angefangen. Das könnte ein erster wichtiger Schritt sein.
Ja, also ein kleiner Start, aber ein guter Start. Zum Abschluss, hast du noch einen ganz praktischen Tipp, wenn jetzt hier ein Werkleiter, Produktionsmanager zuhört, was kann er morgen ganz konkret machen?
Ja, ich glaube, also der praktischste Tipp wäre tatsächlich irgendwie so eine Meta-Ray-Ban-Brille zu kaufen mit 2 Kameralinsen drin und zu sagen, und eine kleine Ecke zu finden in der Fabrik und zu sagen, komm, Montagetätigkeiten machen wir in der Ecke jetzt nur noch mal so kamerabasiert und sammeln mal diese Daten, weil das ist eigentlich alles, was man braucht. Ja. Also dann kann man das auf einem lokalen Server irgendwie speichern und sammeln und mal gucken, was dann so Hersteller sagen, wenn sie mit einem kooperieren und das in Betrieb zu nehmen. Aber ich glaube, die meisten hören daraus übersetzt, oh scheiße, ich muss morgen mit dem Betriebsrat reden.
Ja, ist ja nicht ganz falsch, muss man ja auch ehrlich sagen, ja.
aber die Angst, also es bringt nichts, ne? Die Angst will ich nie erzeugen, aber am Ende des Tages ist das ein Weg, den man gehen muss und der andere Weg ist zu sagen, man geht quasi auf die Kooperationspartner zu, auf die humanoiden Roboterhersteller. Wer gerade noch keinen Kontakt hat zu einem und irgendwie einen Kontakt hergestellt haben möchte, kann sich gerne melden. Aber ich glaube, die Hersteller werden einem selber auch nochmal ganz konkret sagen, was sie da an Daten und an Grundlage brauchen. Und die suchen sich gerade die Partner aus, die auch das Verständnis dafür haben, zu sagen, es funktioniert nicht sofort morgen out of the box. Du musst was tun, wir müssen was tun. Wir müssen als gemeinsame Entwicklung sehen. Und diesen Weg und diesen Mindset einzuschlagen, ist, glaube ich, dann das Wesentliche, neben dem, dass man dann vielleicht auch mal mit irgendwie in der Firma reden muss wegen Datenschutz.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für die super Zusammenfassung zum Abschluss jetzt. Und ich hoffe, wir konnten Lust machen, auch in die Umsetzung zu gehen und nicht zu lang zu diskutieren.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.